Liebe Hörerinnen und Hörer, Thema dieser Sprechstunde ist die Ehe in der Krise, Krisen in der Ehe. Reinhold Rude, Leiter der evangelischen Ehe- und Familienberatungsstelle in Bubertal-Elberfeld, nahm zu diesem Thema bei einer öffentlichen Veranstaltung Stellung. Mit diesem Beitrag wollen wir seelsorgerliche Hilfen für das Miteinander in der Ehe geben. Dabei zeigt Reinhold Rude an einigen Fakten zunächst auf, warum die Ehe trotz ihrer großen Krise heute eine so starke Anziehungskraft hat.
Erstens, viele junge Menschen suchen das große Glück. Viele junge Menschen suchen die große Liebe. Ich übertreibe das, aber so ist es ja. Viele junge Menschen haben unwahrscheinlich hohe Erwartungen an die Ehe, an die Partnerschaft, an die Zweierbeziehung. Viele wollen sich in der Ehe selber realisieren, in der Ehe verwirklichen, sind auch so Schlagworte, wollen in der Ehe zufrieden sein. Und sie hoffen sich und erhoffen sich von dieser Zweierbeziehung alles. Was ist kritisch daran? Sie gehen mit viel zu großen Erwartungen an die Ehe heran. Und wir als Kirche und Beratung und als Freikirche, wir haben die Aufgabe, unsere jungen Menschen darauf vorzubereiten, dass die Ehe nicht einfach das Paradies ist. Auf dieser Erde und in unserer Ehe, da wird auch mit Wasser gekocht. Und das müssen unsere jungen Menschen begreifen. Wer mit übergroßen Erwartungen da reingeht, muss mit übergroßen Enttäuschungen rechnen. Das ist ein psychiatrischer Grundsatz. Je höher deine Erwartungen, desto tiefer die Enttäuschung. So sind auch Depressionen zu erklären. Ich kenne keinen Menschen, der irgendwo depressiv ist, der nicht hochgradig ehrgeizig ist. Ich habe noch keinen kennengelernt. Das nur so am Rande. Nur so kommen ja die Dinge zustande. Je höher die Erwartungen, desto tiefer die Enttäuschung. Realisten sollten Christen sein.
Zweitens, das Geborgenheitsbedürfnis der jungen Menschen ist enorm hoch in unserer hochindustrialisierten, technisierten Welt von heute.
Unsere technisierte Welt ist kalt und sie ist gefühllos. Die Liebe geht weltweit immer mehr vor die Hunde. Die Liebe wird bürokratisch verwaltet und wir meinen, wir könnten alles machen. Umso mehr brauchen wir Zellen, Familien, Ehen, Gemeinschaften, Kirchen und Kirchengemeinschaften, die leben und realisieren, die demonstrieren, was Liebe ist. Verstehen wir? Wir haben heute eine Aufgabe, die größer ist als je zuvor in der Geschichte. Vielleicht haben wir darum auch den Zulauf. Vielleicht liegt es daran, dass viele suchen, unabhängig von dem lebendigen Gott, Menschen suchen, die ihnen wie Menschen begegnen. Und vielleicht ist das etwas, was in der Luft liegt, warum wir auch an den Menschen herankommen heute, weil er darauf wartet, diesen Kontakt zu bekommen. Zunächst mal ganz menschlich. Viele junge Leute haben ein Geborgenheitsbedürfnis, ein überstarkes. Und jetzt soll die Ehe viele Mängel ausgleichen. Die Ehe wird zur Fluchtburg. Die Ehe wird zum Sanatorium, wo Konflikte gelöst und behandelt werden. Die Ehe wird zum Verbandsplatz, zur therapeutischen Praxis, zum Sanatorium umfunktioniert. Die Ehe ist aber kein Sanatorium. Die Ehe ist aber kein Verbandsplatz. Und die Ehe ist keine Fluchtburg. Sie ist es auch, da bin ich mit einverstanden. Aber sie ist nicht in erster Linie die Fluchtmöglichkeit, wo ich mich hin zurückziehe.
Drittens, die Ehe soll Mängel ausgleichen. Die Ehe soll Erziehungsfehler wegmachen, die in der Familie produziert wurden.
Die Zahl der verhaltensgestörten Kinder wächst unaufhörlich. Was heißt das? Das heißt doch für unser Thema, ständig steigt die Zahl der gestörten Liebesbeziehungen. Ständig steigt die Zahl der gestörten Partnerschaften. Ständig steigt die Zahl der gestörten Ehen. Verstehen Sie? Ist es von daher klar, auf diesem Hintergrund, warum wir so viele Konflikte in den Ehen haben? Weil konfliktträchtige Menschen da was Dolles erwarten und können das nicht leisten. Die Institution Ehe kann das nicht leisten. Die Forderungen und Erwartungen sind zu hoch.
Viertens, unsere Leistungsgesellschaft auf der einen, unsere Verwöhnungsgesellschaft auf der anderen Seite bringt viele schwache Menschen hervor, die kapitulieren und resignieren.
Je mehr Leistung, desto mehr Versager auf der anderen Ecke. Je mehr wir Elite züchten, desto mehr Nieten züchten wir. Und von daher ist das eine ganz ernste Frage, ob unser Schulsystem richtig ist, was wir gegenwärtig züchten überall und wo wir ziemliche Auseinandersetzungen haben. Schulfabriken. Da flüchten junge Leute in Drogen. Sie sind entmutigt. Sie bleiben auf der Strecke. Sie verzweifeln. Wir züchten geradezu depressive Menschen. Wir haben in der Bundesrepublik circa 3 bis 5 Millionen depressive Menschen. Das bitte ich mal einen Augenblick zu bedenken. Sie fliehen, nicht die Depressiven, die auch, sondern diese jungen Leute, in das kleine, selbstgemachte Paradies. Sie fliehen in die heile Welt der Ehe, von der sie sich alles erhoffen. Das kann diese Ehe nicht leisten.
Fünftens. Durch relativ frühe Bindungen suchen die Jugendlichen, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden.
Sehr viele Jugendliche binden sich relativ früh. Wie kommt das? Sie suchen sehr früh Intimität. Was heißt Intimität? Sie suchen Nähe, das heißt nicht einfach Geschlechtsverkehr. Sie suchen Nähe, sie suchen Wärme, sie suchen Geborgenheit. Das ist alles Intimität. Sie suchen Vertrautheit, sie suchen Freundschaft, sie suchen Anerkennung. Und warum suchen sie das so früh? Und warum fliehen sie so früh in die Bindungen? Unter anderem darum, weil die Familie mit ihren vielen Problemen heute, mit den Schwierigkeiten, diesen jungen Menschen diese Intimität, diese Nähe, diese Wärme, diese Geborgenheit und Freundschaft nicht bietet. Weil unsere Leistungsgesellschaft tiefen menschlichen Beziehungen im Wege steht, weil die Anonymität der städtischen Ballungsräume, ich wohne in einem Hochbaugebiet von Hochhäusern, da kennt keiner den anderen. Heiligabend habe ich erlebt, wie die Feuerwehr anraste, wie ein Mann im 16. Stock seine Wohnung in die Luft sprengte. Im 16. Stock, kein Mensch wusste das. Einen Stock tiefer kannten die den Mann noch niemand mit Namen. Das ist diese anonyme Gesellschaft, wo diese Menschen leiden, das kann ich Ihnen sagen. Unter der Anonymität, das schafft Einsamkeit, das kann ich Ihnen nur sagen. Verstehen Sie?
Sechstens, es herrscht eine große Bindungsunfähigkeit und zugleich eine große Bindungssehnsucht.
Zwei widersprüchliche Verhaltensweisen, die aber zusammengehören wie der Wind und das Meer. Und das kennzeichnet unsere Jugendliche. Wir leben in einer Gesellschaft zunehmender Schizoidisierung. Was heißt das? Zunehmender Vereinsamung, zunehmender Kontaktstörungen, zunehmender zwischenmenschlicher Störungen, zunehmender Isolierung, zunehmender Bindungsunfähigkeit, zunehmender Liebesunfähigkeit, zunehmenden Misstrauens, zunehmender Menschenfeindlichkeit. Zunehmender Menschenfeindlichkeit. Was sind die Reaktionen darauf? Immer Thema Ehe im Auge behalten. Gleichgültigkeit, nach mir die Sinnflut, mir ist alles egal, ist die eine Meinung. Die andere, Genusssucht. Sie fliehen in Sex, in Süchte, alle möglichen Art, aus dem Leben herausholen, was herauszuholen ist, weil es ja doch alles eine Katastrophe ist. Oder Egoismus, ich will haben, ich will genießen, ich will mich verwirklichen. Ich will nicht mehr warten, ich kann nicht mehr warten. Lebenslust und sexuelle Enthemmung, sie sollen die Angst verdecken, die im Hintergrund steckt. Sexuelle Enthemmung steckt immer Angst im Hintergrund. Süchte. Menschen verfolgen das Ziel, Ängste zu überspielen. Das sind überstarke Ängste, die bei Süchtigen im Spiel sind. Hätten sie die Ängste nicht, brauchten sie die Süchte nicht. Sie wollen Probleme umgehen. Sie wollen vor der Verantwortung fliehen. Wenn die jetzt heiraten, diese Leute, können Sie sich vorstellen, was die für Probleme in die Ehe einbringen? Da habe ich jeden Tag mit zu tun, das ist mein Beruf. Das kann ich Ihnen sagen. Die sehnen sich danach, sie schaffen es bloß nicht auf der ganzen Linie. Und jetzt das andere Extrem. Das gehört zusammen. Die Sehnsucht nach Bindung. Das Verlangen nach Bindung und enger Gemeinschaft. Es gibt viel mehr Menschen, als wir glauben, die eine enge Bindung suchen. Auch in den Gemeinden. Warum haben sie denn solchen Zulauf? Das müssen unsere Kirchen mal zum Teil etwas besser kapieren. Dass die feste Regeln und Verbindlichkeiten haben wollen. Die wollen wissen, wo sie hingehören. Und nicht immer wischiwaschi. Kannst du kommen und gehen, wann du willst. Nein, die suchen etwas mehr. Bindung. Und solches Verhalten, das kennzeichnen wir in der Psychiatrie mit depressivem Verhalten. Depression meint Abhängigkeit, Anhänglichkeit, Sehnsucht nach Bindung. Ah, ich möchte es ganz nah haben. Ich kann es gar nicht nah genug kriegen. Das nennen wir ein depressives Verhalten. Und wodurch entsteht das? Und wodurch ist das entstanden? Durch das Empfinden eines Verlorenseins. Durch das Empfinden, alleingelassen zu sein. Durch das Empfinden, im Stich gelassen zu werden. Durch das Empfinden, vernachlässigt zu werden. Und dann brauche ich den Kontakt immer näher. Das hält auch keiner aus, verstehen Sie? Kommt in sehr, sehr vielen Ehen vor, in viel mehr Ehen, als Sie glauben. Und wie erklären wir uns diese Verhaltensweisen? Durch Beziehungsstörungen. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind gestört. Zuneigung und echtes Interesse an Kindern hat abgenommen. Nach Untersuchungen des Familienministeriums ist jedes zweite deutsche Kind in der Bundesrepublik nicht vorgesehen gewesen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dieser Satz stimmt, dann kann jeder nachrechnen, was das für die persönliche Problematik und die Partnerschaftsfähigkeit bedeutet. Wir müssen es wieder lernen, aufeinander zuzugehen, einander anzuvertrauen, miteinander zu sprechen. Wie sich das konkretisieren lässt, davon spricht nun Reinhold Rude. Er verweist unter vielen Möglichkeiten auf drei wesentliche. Erstens, ich trage für meine Reaktion in Ehe und Familie die Verantwortung.
Es ist ein ganz beliebtes Versteckspiel und Verschiebespiel, indem ich wütend reagiere, indem ich aggressiv werde, indem ich launisch werde, indem ich anklage, indem ich schweigend vorwurfsvoll reagiere und dem anderen, den Ehepartner, die Schuld zuschiebe. Ich bin sauer, ich bin ganz still, weil du irgendetwas nicht getan hast, was du ja eigentlich hättest sehen müssen. Denn das muss man ja riechen können. Meinen ja sehr viele Eheleute, nicht wahr, dass man das sieht. Dass der andere offene Augen hat, der muss ja hellsichtig sein. Immer so ein kleiner Prophet sein, dass er sieht, was in dem anderen vorgeht. Das ist natürlich Blödsinn, das gibt es nicht. Die Bibel bringt das ganz klar zum Ausdruck in den Sprüchen. Da heißt es, den Menschen führt seine eigene Torheit in die Irre. Und dann zürnt er dem Herrn in seinem Herzen. Verstehen Sie? Er selber macht sie so richtig fertig, aber schiebt dem Herrn in die Schuhe und sagt, du, hat das ja zugelassen, dass ich so böse bin jetzt. Der andere ist es schuld, bleiben wir auf dieser Ebene, dass ich zornig bin. Der andere ist es, der mich aufgeregt hat. Immer du Botschaften, du bist schuld. Du trägst die Verantwortung. Du musst dich ändern. Alles du Botschaften. Du-Botschaften sind Sündenbock-orientiert. Die Frau, die du mir gegeben hast, 1. Mose 3, die Frau, die du mir gegeben hast, und Eva sagt, die Schlange, ich nicht, nein, ich bin da nicht für verantwortlich. Ich trage für meine Reaktion nicht die Verantwortung. Ein beliebtes Spiel, das auf den ersten Blättern der Bibel steht, nicht umsonst. Weil wir das doch wohl überall immer wieder riskieren. Der eine laut, der andere leise. Nein, das ist ein falsches, unchristliches Verhalten. Ich trage für meine Bitterkeit und Wut, für meinen Jähzorn die Verantwortung. Prüfen Sie das mal in den Ehen. Es liegt eindeutig an mir, ob ich den Kampf aufnehme und ob ich in einen Machtkampf einsteige. In der Regel spielen Eheleute, und das begreifen manche nicht, ein perfektes Hand-in-Hand-Spiel. Zum Beispiel, der eine schweigt und der andere muss dann immer lauter reden. Kennen Sie das? Der eine zieht sich zurück und der andere rückt ihm immer mehr auf den Pelz. Ich nehme nur diesen einen Punkt heraus. Der eine kapselt sich ab und der andere dringt in ihn ein. Jeder glaubt, das christlich beantworten zu können. Der eine sagt nicht wahr, wenn er sich zurückzieht, ist ganz still, das wäre die christlichere Situation, denn man darf ja nicht laut werden, man soll also nicht schreien und so. Du schreist, sagt er dann nicht wahr. Das ist unchristlich. Zack, du Botschaft und so. Was dabei rauskommt, dürfte klar sein, ja. Er glaubt, er verhielte sich christlich, weil er ja schweigt. Nein, das eine ist so falsch wie das andere. Beide handeln falsch, das muss klar sein. Beide handeln unchristlich. Das muss ganz deutlich herauskommen. Jeder will sich nämlich auf seine Weise durchsetzen. Der Schweigen benutzt hat nur einen anderen Dolch im Gewande. Die Waffe sieht anders aus. Schweigen ist genauso eine Waffe, wie dieses auf den anderen so dahinterherlaufen. Kämpfen. Jeder kämpft auf seine Weise, mit seinen Mitteln, gegen den anderen. Schweigen und laut werden sind beides Kampfmittel.
Wie sieht nun das richtige Verhalten der Eheleute aus? A. Beide sprechen ehrlich und rückhaltlos über ihre Bedürfnisse.
Beide haben Wünsche und Bedürfnisse. Beide sprechen sie aus. Der eine sagt, und ich möchte mich gerne zurückziehen. Ich möchte gerne mal abschalten. Können wir uns darüber unterhalten, wie jeder zu seinem Recht kommt? Ich habe eine halbe Stunde gleich für dich Zeit. Dann ziehst du dich zurück. Bist du einverstanden? Wie sollen wir es handhaben? Aber nicht jeder kämpft gegen den anderen.
B. Beide sind ehrlich und legen die Lüge ab und reden die Wahrheit.
Wenn ich Ihnen aus der Praxis erzählen könnte, wie viele feine, fromme Leute sich gegeneinander in der Ehe belügen, das glaubt überhaupt gar keiner. Und Lüge beginnt auch, indem ich was verschweige, indem ich nichts darüber sage, verstehen Sie? Dann soll der andere das raten. Oder wenn es dieser Introvertierte, nach innen gekehrte ist, nicht wahr? Und der weiß das doch. Ja, der weiß gar nichts, der andere. Darüber reden. Es ist Heuchelei und Lüge, wenn ich es nicht tue. Wer nicht alle Gefühle seinem liebsten Menschen, und das ist mein Ehepartner, mitteilt, teilen, ist unehrlich, heuchlerisch, verlogen. Die Gefühle und Wünsche gehen bis in den Intimbereich. Viele sexuellen Probleme und Komplikationen haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir nicht ehrlich sind, über unsere Gefühle und Wünsche zu reden.
C. Beide sind bereit zu verzichten und kommen sich damit entgegen.
Die sogenannte Blitzlichtaufnahme. Was machen wir? Bildlich gesprochen, wir fotografieren mal das, was da eben gerade passiert ist. Und dann unterhalten wir uns darüber. Ich gerade auch schon mal mit meiner Frau in Streit. Wenn wir dann so richtig auf der Palme sind, nicht wahr, so irgendwie, das kann ja passieren. Schätzchen, was machen wir beiden hier eigentlich? Blitzlichtaufnahme. Was wollen wir beide erreichen? Dann versachlicht sich das auf einmal. Ja, richtig. Du willst was erreichen, ich auch. Jetzt können wir uns doch mal ruhig darüber unterhalten. Ja? Wie wollen wir daran gehen? Und jetzt sind wir ehrlich. Ja, ich habe das Bedürfnis, das Bedürfnis, das Bedürfnis. Ja? Und sie hat das Bedürfnis, das Bedürfnis, das Bedürfnis. Und jetzt unterhalten wir uns, wie wir das zur Zufriedenheit beider befriedigen können. Und wenn nicht, dann müssen wir Kompromisse schließen. Dann müssen wir verzichten. Auch das gehört zur Ehe dazu.
Eine zweite wesentliche Hilfe ist, Liebende leben von der Vergebung.
Liebende leben von der Vergebung. Das ist ein Titel eines Buches von Manfred Hausmann. Liebende leben von der Vergebung. Er schreibt, wer nicht vergeben kann, darf nicht heiraten. Das sollte für uns Christen eigentlich eine ganze Selbstverständlichkeit sein. Wir haben es doch von Christus her erlebt und wissen es. Wir leben von der Vergebung. Sonst könnten wir einpacken. Unsere Ehe lebt aber auch von der Vergebung. Zur Ehe gehören Konflikte und Auseinandersetzungen. Zur Ehe gehören Krisen. Wer etwas anderes sagt, der lügt. Es ist einfach nicht wahr, als wenn wir unter Christen sagen würden, wer eine richtig fromme Ehe hat, der hätte keine Konflikte. Sowas gibt's doch überhaupt gar nicht. Da müssen wir mal in unsere Bibel hineinschauen. Da sehen wir Ehekonflikte und Eheprobleme und Erziehungsprobleme. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel so offen und ehrlich über diese Dinge spricht. Zur Ehe gehören Krisen. Krisen sind Reifungshilfen. Krisen sind keine Sackgassen. Ohne Krisen keine Reifung. Das gilt auch für die Pubertät. Da sind Krisen, die gehören zum Leben dazu. Daran wachsen wir. Krisen sind Herausforderungen für uns Christen. Und wenn wir uns dann nicht vergeben können, dann sind wir unbarmherziger als Christus selbst. Die frommen Jünger, die wollten 7-mal vergeben, höchstens. Sie kamen sich schon ganz großzügig vor. Und da sagte Jesus zu ihnen, nein, nicht 7-mal, 7-mal, 70-mal. Und ich glaube, es heißt nicht 490-mal, sondern immer. Und das ist schwer, das ist gar nicht einfach. Hohoho. Bei unseren Kindern, die immer wieder mal, jetzt ist aber Feierabend, jetzt platzt mir der Kragen und so weiter, wie diese schönen Sprüche heißen. Ja? Das heißt doch, jetzt ist Schluss, meine Geduld ist am Ende, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich tue es nicht mehr. Christus konnte. Und Christus hat es getan. Das ist schwer und leicht zugleich, weil wir wissen, dass er uns zuerst immer wieder vergeben hat, dass er immer wieder unsere Schuld bereinigt hat. Gott wirft die Sünde hinter sich und versenkt sie an der tiefsten Stelle des Meeres, heißt es mal irgendwo. Die sind weg, weg. Er trägt nicht nach. Wir tragen nach. Er rechnet nicht nach. Wir rechnen nach, auch in der Ehe. Lassen Sie sich das, wer hier eine Störung hat, nehmen Sie das in ein konkretes Gebet hinein. Das ist Hilfe für eine Ehe. Herr, hilf mir, dass ich nicht immer wieder mit diesem alten Mist von gestern und vorgestern ankomme. Gott schenke uns die Kraft, immer wieder in Liebe auf unseren Partner zuzugehen. Dann wird die Ehe gut. Dann hat die Ehe Zukunft. Da können Krisen und Konflikte gemeistert werden.
Die dritte wesentliche Hilfe heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Christus hat uns bedingungslos angenommen. Christus hat bedingungslos Ja zu uns gesagt. Er hat gesagt zu uns, wie wir sind, ich hab dich lieb. Können wir das von unserem Partner genauso lieb haben, den Jesus so akzeptiert, wie er ist? Können wir das auch? Oder wollen wir ihn umkrempeln? Nicht manche Eheleute, die heiraten und dann heißt es so ungefähr unter der Devise, so, da wollen wir erstmal einen Ehemann draus machen. Und da wollen wir erstmal eine richtige Ehefrau draus machen. Nach meinem Bilde werde ich die so ein bisschen mal zurechtschneidern. Umkrempeln, das ist lieblos. Den Menschen nehmen, wie er ist. Den anderen annehmen, wie er ist, das ist Liebe. Den anderen respektieren, wie er ist, das ist Liebe. Den anderen achten, wie er ist, das ist Liebe. Viele Probleme kommen daher, dass wir den Partner ändern möchten. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Respektiere ihn, wie er ist. Achte ihn, wie er ist. Warum? Weil viele Probleme daherkommen, dass wir den Partner ändern möchten. Und jetzt der andere Gedanke. Die Annahme hier steht, nehmt einander an. Und das beinhaltet auch, dass wir uns selbst annehmen. Das ist das Geheimnis einer guten Ehe. Ich kann für den anderen ganz da sein, wenn ich von mir absehe. Das ist der Gedanke, den ich gesagt habe. Wann kann ich denn von mir absehen, wenn ich keine Probleme zu sehr mit mir ständig in den Vordergrund stelle? Wenn ich einigermaßen mit mir zufrieden bin, wenn ich nicht im Gefängnis der Angst sitze, und was ist denn Angst? Gefangen in der Angst meiner Wertlosigkeit. Ich glaube, ich hätte in den Augen meines Partners keinen Wert, der mir gesagt hat, ich hab dich lieb. Aber wir glauben das ja nicht, ne? Kann einer liebesfähig sein, wenn eine Frau zu einem Mann sagt, du, ich hab dich lieb. Und er sagt, nee, glaube ich dir nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich nicht liebenswert bin. Der Mann soll zurücklieben können? Nein, das kann er nicht. Weil er von sich nichts hält. Er sitzt im Gefängnis seiner eigenen Wertlosigkeit. Er sitzt im Gefängnis seiner eigenen Angst. Wenn ich unter meiner Unvollkommenheit leide, wenn ich an einem Minderwertigkeitskomplex leide und heimgesucht werde, kann ich anderen Menschen nicht helfen. Und warum muss ich mich nicht mit mir selber beschäftigen? Warum? Antwort: Weil er, der lebendige Gott, mich angenommen hat, wie ich bin. Ich kann freundlich sein zu den anderen. Seien Sie mal freundlich, wenn Sie innen grimmen. Ja, machen Sie das mal. Wenn Sie innen geladen sind wie 1000 Mann, nicht wahr? Wenn da die Aggressionen da so sitzen, nicht wahr? Dann lächeln Sie, aber zwischen den Zähnen kneift's. Und was dabei rauskommt, das wäre ein ziemlich verkniffenes Christentum. Das kaufen mir die anderen dann auch nicht ab, ja? Wer ständig sich in Frage stellt, wer ständig auf sich schaut, egoistisch seine Flecken und Runzeln bejammert, der ist egozentrisch, der kreist um sich. Er kann den anderen nicht lieb haben. Warum ist das für Eheleute so wichtig? Wer sich selbst nicht liebt, liebt auch den anderen nicht. Wer sich ständig kritisiert, kritisiert auch seinen Partner. Wer ständig mit sich unzufrieden ist, ist auch mit dem Partner unzufrieden. Wer sich geliebt weiß, kann Liebe weitergeben. Eine wichtige Frage allerdings ergibt sich daraus, und die wird mir von vielen Christen gestellt, die will ich Ihnen an dieser Stelle gerne beantworten. Die Frage lautet: Aber legen wir dann nicht die Hände in den Schoß, wenn wir zu uns sagen, so wie ich bin, bin ich gut genug? Viele glauben das. Nein, sage ich darauf. Als Geliebte lieben wir, heißt es in der Schrift. Wir sind geliebt, da können wir es nicht lassen, dass wir wieder lieben. Verstehen Sie? Wer sich selbst annehmen kann, kann sich auch echt um den anderen kümmern. Wer sich nicht annehmen kann, ist mit sich beschäftigt. Gott schenke uns die geistige und geistliche Einsicht, dass wir uns genauso annehmen, wie er uns angenommen hat. Solche Selbstbejahung ist die Grundlage für eine gute und harmonische Ehe.
In der Sprechstunde des Evangeliumsrundfunks gab Reinhold Rute, Leiter der evangelischen Ehe- und Familienberatungsstelle Wuppertal-Elberfeld, seelsorgerliche Hilfen für Krisen in der Ehe. Für seelsorgerliche Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns, unsere Adresse Evangeliumsrundfunk, Postfach in 6330 Wetzlar. Es ist mein Segenswunsch für Sie, dass auch Sie die Erfahrung machen, wer sich geliebt weiß, kann Liebe weitergeben. Ihr Kurt Scherer.